ich
wie andere Texte. Man merkt ihm diese Spannungen an, die in ihm stecken. Er spiegelt den Konflikt wider, den Paulus hier mit den Korinthern austrägt. Und da habe ich mich gefragt, geht es hier eigentlich nur um Paulus und seine Korinther und seinen Konflikt mit ihm, damit er da wieder irgendwie rauskommt? Was hat das mit uns zu tun? Und wo sind in diesem Text Jesus und das Evangelium? Damit wir jetzt einen Zugang finden zu diesem Text, wollen wir nochmal die Situation zwischen Paulus und der Gemeinde betrachten. Wir wissen ja, dass Paulus es gewiss nicht leicht hatte mit den Geschwistern in Korinth. Aus dem ersten Brief wissen wir, dass es in der Gemeinde schwerwiegende Missstände gab. Er hat diese Missstände und Sünden beim Namen genannt und Konsequenzen gefordert, nämlich Umkehr und Gemeindezucht. Was hat es da nicht alles gegeben in Korinth? Streit, Spaltungen, Parteibildung, Gerichtsprozesse zwischen Geschwistern, moralische Verfehlungen. Wie haben jetzt die Kritisierten darauf reagiert? Ich denke, sie haben so reagiert, wie wir auch wir oft reagieren, wenn wir kritisiert werden. Erstmal nicht mit Einsicht oder Zustimmung. Wenn wir kritisiert werden, löst es bei uns ja erstmal Ärger aus. Das kann ich gut nachvollziehen. Und daraus den Wunsch, dass man sich rechtfertigt. Aber was ist, wenn der Kritiker leider recht hat in der Sache? Dann wendet man sich eben an die Person des Kritikers. Das haben auch die Korinther getan. Die sagten dann zu Paulus, ja, wer bist du eigentlich, dass du dir das herausnimmst, uns zu kritisieren? Bei dir stimmt's doch selber nicht. Du bist gar kein echter Apostel. Schau mal, wir haben hier noch ganz andere Leute. Das sind wahre Apostel. Die treten richtig auf. Und die sind auch rhetorisch nicht so armselig wie du. Die können wenigstens richtig reden. Und dergleichen mehr. Und nun geht Paulus im zweiten Brief auf diese Vorwürfe ein. Und er bemüht sich nun, die Verleumdung richtig zu stellen und sein Apostelamt gegen diese Angriffe zu verteidigen. Damit wir nun den Einstieg finden in den Text, möchte ich die letzten Kapitel noch mal kurz zusammenfassen. In Kapitel 10 geht es um böse Nachreden gegen Paulus, gegen seine Person. Er ist kein rechter Apostel, er maßt sich hier irgendwas an. Paulus macht hier kein Aufheben um sich. Er betont aber seine Motive. Er will ihnen ja nur das Evangelium bringen. Er rühmt sich nicht seiner Taten, was er gemacht hat, sondern nur im Herrn Jesus. Seine Person tritt hinter dem Herrn Jesus Christus ganz zurück. In Kapitel 11 entlarvt er dann die falschen Apostel, mit denen er verglichen wird. Er entlarvt sie als Verführer, als unechte Diener Christi, als verkleidete Diener Satans sogar. Und dann sagt er, so, jetzt mache ich es mal genauso wie ihr. Ich mache es mal so wie eure tollen Hyperapostel. Ich fange jetzt mal an mit frommer Angeberei und Prahlerei. Jetzt gebe ich mal richtig an mit meinen geistlichen Erfahrungen, damit ihr dann mal merkt, wie dumm und lächerlich das alles ist. Und dann vergleicht er sich mit ihren Apostelstars. Und zu jedem Vergleichspunkt sagt er, ich auch. Und noch mehr dazu. Und legt noch einen drauf. Und zuletzt nennt er seine Verfolgung und Leiden. Wer hat noch mehr zu bieten? In Kapitel 12 kommt dann der absolute Höhepunkt, die besonderen Offenbarungen seines Herrn. Er wurde entrückt bis in den dritten Himmel, hörte unaussprechliche Worte. Aber bevor er jetzt völlig abhebt, kommt die Landung im rauen Diesseits. Und statt nun sein unangefochtenes geistliches Heldentum hervorzukehren, sagt er, Leute, wenn ihr wüsstet, wie schwach ich wirklich bin, mit diesem schlimmen Leiden, was ich da habe, und das ist mir sogar von Jesus verordnet worden. Ja, das von ihm, damit ich nicht super fromm abhebe, sondern dass ich schön auf dem Teppich bleibe. Ich, Paulus, obwohl ich Apostel Christi bin, bin nichts. Jesus allein ist meine Stärke, sonst nichts. Meine Schwäche ist seine Chance, in meinem Leben etwas Gutes zu wirken. Das ist das Endergebnis meines Rühmens. Und jetzt sind wir bei unserem Predigttext angekommen. Paulus stellt einleitend fest, ich bin töricht geworden in meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Apostel in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Seht ihr jetzt, wie dumm diese fromme Angeberei ist und dieses Vergleichen von Dienern Gottes untereinander? Wer bin ich denn? Ein Nichts. Christus dagegen ist alles. Um ihn allein geht es. Merkt ihr jetzt, wie sehr ihr auf dem Holzweg seid? Mit eurem lächerlichen Starkult, mit eurer Vergleicherei. Ich bin nichts, Christus ist alles. Sehen wir uns auch so? Auch wir vergleichen heute gern. Ich denke, es geht auch uns an. Wir haben alle so unsere Lieblingsprediger, die wir gerne hören. Und dann gibt es auch andere, bei denen kommen wir am liebsten nicht in die Gemeinde. Um wen geht es uns? Um Jesus? Oder um Menschen. Und jetzt setzt sich Paulus nochmal mit einzelnen Vorwürfen gegen ihn auseinander. Vers 12. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung. Natürlich, der Hinweis auf die Zeichen und Wunder, die Gott durch ihn wirkt, darf nicht fehlen. Paulus sagt, Leute, ihr habt Gottes übernatürliche, verändernde Kraft doch erlebt. Habt ihr das wieder vergessen? Aber hier betreibt er keine Sensationsmache mit dem übernatürlichen Wirken Gottes, sondern nur ganz kurz der Hinweis, das ist in aller Geduld geschehen, in aller Geduld. Das heißt, Gott wirkte diese Dinge souverän, durch seine Kraft, zu seiner Zeit, wie er wollte. Nicht Paulus wirkte sie. Es war Gottes übernatürliches Ergreifen. Ist durch uns nicht erzwingbar. Weiter, nächste Vorwürfe. Denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen, und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern Eltern den Kindern. Also nochmal Hinweis auf die finanzielle Unterstützung. Wieder mit ein bisschen ironischem Unterton, vergebt mir. Er bringt hier seine Liebe und Opferbereitschaft zum Ausdruck. Ich komme, um euch geistlich reich zu machen, nicht um mich irgendwie zu bereichern. Ich will aber sehr gerne Opfer bringen, geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Also egal, ob ihr mich deswegen jetzt mögt oder nicht, ist mir egal. Ich suche keine Anerkennung, ich suche keine Beliebtheit, ich suche keine Ehre. Alles, was ich will, ist, mich für das Heil eurer Seelen hinzugeben. Letzter Vorwurf. Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Also da verschlägt es einem ja die Sprache. Ja, also es macht mich betroffen, dass solche, die sich Christen nennen, sich so verhalten können. Also der Vorwurf lautet ungefähr so an Paulus, mag ja sein, dass du nichts von uns angenommen hast, aber das war nur eine geschickte Strategie, um uns zu täuschen und zu manipulieren. Was sagt man dazu? Habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte? Ich habe aber den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat euch etwa Titus übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußstapfen? Also Paulus sagt, wenn ihr schon mir nicht traut, fragt doch bitte meine Mitarbeiter, den Titus und die anderen, ob das so ist. Habt ihr gegen die auch solche Vorwürfe? Fragt sie doch als Zeugen gegen mich. Nun ist also endlich die Auseinandersetzung mit den Vorwürfen der Adressaten beendet. Wie würden wir jetzt den Konflikt beenden? Wir würden doch sicher sowas in der Art sagen, so, jetzt haben wir doch hoffentlich alles geklärt, was zwischen uns steht. Wir haben diese bedauerlichen Missverständnisse ausgeräumt und einen Konsens hergestellt. Ihr seid in Ordnung, ich bin in Ordnung und jetzt vertragen wir uns wieder. Strich drunter, Ende aus. Und Paulus nicht. Und das ist die spannende Wende in diesem Text. Der stellt unsere Vorstellung mal wieder auf den Kopf. Vers 19. Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir. Und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Er sagt, Leute, es geht mir überhaupt nicht darum, mich zu verteidigen. Das Ganze hat eine geistliche Dimension. Ich stehe hier als Diener Gottes, vor Gottes Angesicht, in Christus. Und was ich jetzt noch sagen muss zum Schluss, das muss ich euch genau deshalb sagen, weil ich vor Gott stehe. Ich kann das nicht unter den Teppich kehren. Ja, das tut mir weh und es tut euch weh, aber es muss sein. Das dient zu eurem Heil. Und jetzt statt Strich drunter wiederholt Paulus seine Kritikpunkte an den Korinthern, die sehr wahrscheinlich den ganzen Konflikt ins Rollen gebracht haben. Vers 20. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr nicht, ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme. Und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Das ist hart. Und sagen, Mensch Paulus, wie kannst du jetzt schon wieder auf den alten Geschichten rumreiten? Statt dass du jetzt endlich deeskalierst, da legst du den Finger wieder in die Wunde rein. Und du heizt den Konflikt nochmal an. Paulus sagt, nein, tut mir leid, geht nicht. Ich stehe hier vor Jesus. Und hier kommt Jesus vor in unserem Text, die einzige Stelle. Und jetzt sollte klar werden, hier verteidigt nicht ein Paulus eigene Standpunkte oder seine eigene Ehre, die angekratzt war, sondern er nimmt hier seinen Standpunkt in Christus ein. Und das mit der Frage, wie sieht denn Jesus das Ganze? Nein, Jesus hat seine Meinung nicht geändert zu Sünde, bis heute nicht. Nicht zu den schweren Sünden, die hier genannt werden. Sexuelle Verfehlungen, Verlassen von Gottes Ordnungen, Missbrauch der Sexualität und so weiter. Gott geht nicht einfach drüber hinweg und erklärt das für normal. Da kommen wir als Jesus-Leute heute ins Spiel. Sicher, mit solchen schweren moralischen Verfehlungen haben wir in der Regel nichts zu tun. Aber wie steht es mit den anderen Punkten, die hier noch genannt werden, in einem Atemzug? Neid, Streit, Neid, Eifersucht, sorgfältig gehegter Groll und Bitterkeit, hintenrum reden, schlecht über Geschwister reden, Unruhe verbreiten, Egoismus, Selbstdarstellung, Suche nach Ehre und Anerkennung. Wie sieht es damit aus? Sind das nicht die vielen kleinen Gemeindesündlein, die wir so gerne pflegen und unter uns dulden? Nein, dafür gibt es keine Gemeindezucht. Wegen moralischer Verfehlungen sind Leute schon aus Gemeinden ausgeschlossen worden. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand wegen Neid und Streit ausgeschlossen wurde. Will ich auch nicht erleben. Aber wir merken, das geht uns heute auch an. Da legt der Text auch bei uns heute den Finger in die Wunde. Aber nicht etwa anklagend und moralisierend, das kennt Gott nicht. So mit erhobenem Zeigefinger entrüstet man sich über die Schlechtigkeit der anderen, um das eigene moralische Gutsein zur Schau zu stellen, ja, so wie das heute üblich ist in der Gesellschaft. Paulus tut das ganz bescheiden. Er nimmt hier das Verhalten der Korinther ganz auf sich. Er sagt, wenn ich zu euch komme und sehe, dass es bei euch immer noch so gut, so zugeht wie damals, ist das demütigend. Und zwar für mich, weil ich mich dann von meinem Gott fragen muss, was habe ich denn falsch gemacht? Was habe ich unterlassen, dass vom Evangelium so wenig bei euch angekommen ist? Weil ihr nichts an eurem Verhalten verändert habt. Und dann wird es leider nichts mit Harmonie zwischen uns. Das ist unmöglich. Gibt nicht Harmonie um jeden Preis. Der heilige Gott pflegt keine Harmonie mit dem Sünder. Und Paulus kann es auch nicht. Er sagt, wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr leider weiterhin ein Problem mit mir haben. Was mir egal ist, übrigens. Und hier ist unser Text zu Ende. Jetzt ist aber immer noch eine Frage offen. Wie kommen wir aus einer solchen Konfliktsituation wieder heraus? Sicher, bei Konflikten ist es nötig, dass wir Vorwürfe auch klären, die im Raum stehen. Das tat Paulus auch. Das ist notwendig. Aber es reicht nicht. Das Ganze hat eine geistliche Dimension. Und hier kommt nun Gott sei Dank das Evangelium ins Spiel. Die Lösung ist einzig und allein das Kreuz Jesu. Warum legt denn Gott bei uns den Finger in die Wunde? Warum reitet er auf unseren Verfehlungen und Sünden so herum, die wir vielleicht beschönigen als kleine Charakterschwächen? Warum ist Gott so beharrlich, so unnachgiebig? Es gibt nur eine Antwort. Weil Gott uns liebt. Weil er uns liebt. Weil er dich liebt, will er dir deine unerträgliche Last der Sünde abnehmen. Weil er dich liebt, will er dein Glück. Oder ist hier jemand, der mit seiner Sünde glücklich ist? Bist du glücklich mit deinem Groll, den du gegen andere hegst? Bist du glücklich mit deinem Beharren auf Recht haben? Mit deinem armen Ego, dessen Stolz verletzt wurde und das nach Genugtuung schreit? Bist du müde, anderen ihre Schulden nachzutragen? Übrigens, der Nachtragende trägt immer die größte Last. Dem anderen ist das egal. Hast du genug von deinem Suchen nach Ehre und Anerkennung, damit mal jemand merkt, was du alles machst und dich aufopferst, damit du die Anerkennung bekommst, was dir zusteht? Mach dich das glücklich und froh. Hören wir dazu David, Psalm 32. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre. Ja, David hat wirklich großen Mist gebaut. Ehebruch samt Mord, um das Ganze zu vertuschen. Hat keiner gemerkt, alles gut gegangen? Nein. David litt entsetzliche Gewissensqualen, die auch körperliche Qualen nach sich zogen, wie er hier bekennt. Und so ist jede Sünde. Auch die, die wir mit unseren Augen nicht sehen. Die ganzen sündigen Haltungen, die wir vielleicht seit Jahren und Jahrzehnten mit uns rumschleppen und pflegen, die nicht offensichtlich sind für andere. Die Bibel sagt, dass jede Sünde zerstörerisch ist. Und Sünde führt zu Krankheit. Es führt zu seelischer Krankheit und auch zu körperlicher Krankheit als Auswirkung davon. Das wissen wir. Was ist der Ausweg? Nochmal, Psalm 32. Da bekannte ich dir meine Sünde, verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Gott hält uns unsere Sünden nicht vor, sondern er sagt, bring sie ins Licht, bekenne sie mir, gib sie mir. Ich will dir den ganzen Giftmüll abnehmen, der dich so kaputt macht, der dein Leben und deine Beziehungen ruiniert, der dir deine Freude nimmt, dein Denken gefangen hält, deine Emotionen vergiftet, dein Leib und deine Seele krank macht. Gib's mir doch endlich. Ich nehme dir all diese schmutzigen Altlasten ab und ich entsorge sie ein für alle Mal dahin, wo keine Sonne scheint und sie keiner jemals wiederfindet. Mein Sohn Jesus Christus hat am Kreuz den Preis dafür bezahlt. All deine Lasten liegen schon auf ihm. Jetzt lass es doch zu, dass er deine Lasten aus deinem Leben entfernt. Endgültig. Das heißt Buße und Umkehr nach der Bibel. Also ich kann hier nur mit David sprechen und das aus eigener Erfahrung. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. wo ich in die Wahrheit trete, wo ich Gott meine Sünde, meine Verkehrtheit bekenne und sie vor ihm ausspreche, nichts beschönige oder verteidige und dann Gottes vollkommene Vergebung in Jesus annehme. Da kommt eine unbeschreibliche Freude und ein tiefer Friede ins Leben. Es findet eine totale Veränderung statt des Denkens und der Gefühle. Eine Freiheit von sklavischen Zwängen, die wahres Glück ist. Und das alles geschieht sofort, nicht erst nach jahrelangen, schwierigen therapeutischen Prozessen. Ihr kennt das Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn. Der Sohn sagt nur zum Vater: Vater, ich habe gesündigt vor Gott und Menschen. Und dann folgt seine sofortige Wiederherstellung in den ursprünglichen Stand als Sohn. Das ist übrigens das einzige geistliche Schnellverfahren, das ich kenne. Vater, ich habe gesündigt. Das, was oft lange dauert, ist unsere Widerspenstigkeit. Wir sehen den verlorenen Sohn, als er noch an den Schweinetrögen sitzt und vielleicht sagt: Ich demütige mich nicht. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Nein, du schaffst es nicht. Die Sünde schafft dich. Komm doch zum Vater. Seine Arme sind in Jesus weit geöffnet. Und darf ich noch was drauflegen? Wir kennen Jakobus 5, diesen Abschnitt, wo es um das Krankengebet geht. Da soll der Kranke die Ältesten rufen, sie sollen für ihn beten, ihn mit Öl salben. Und dann heißt es danach, Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Glauben wir das wirklich? Also ich bin davon überzeugt, dass Gott es ernst meint. Heilung von unseren Plagen und Krankheiten, das suchen wir alle. Das ist normal. Aber die Sache mit dem Sündenbekenntnis, das unterschlagen wir oft. Aber das gehört hier zusammen. Ist das Entscheidende nach meinem Dafürhalten. Beim Krankengebet geht es nicht um irgendein Ritual, das funktioniert mit besonders gesegneten und berufenen Menschen, die angeblich eine besondere Verbindung zu Gott haben und dann ein göttliches Wunder auf Bestellung liefern. Das ist hier nicht gemeint. Jakobus zeigt uns hier vielmehr einen seelsorgerlichen Prozess auf, der unbedingt zur Gesundung der Seele führt. Und nicht selten bestätigt Gott das auch noch durch körperliche Heilung. Es gibt viele Zeugnisse in der Richtung. Ich muss ehrlich sagen, ich will das. Ich will gerne mit Glauben für Menschen beten, die ihre Sünden bekennen. Und ich frage mich manchmal, und vielleicht fragt ihr euch das auch, vielleicht erleben wir nur deshalb so wenig körperliche Heilung, weil wir das mit dem Sündenbekenntnis nicht mehr so ernst nehmen. Ich weiß es nicht, also ich stelle das mal in den Raum, Gott weiß es. Aber fest steht, es ist die Sünde, die unser Leben kaputt macht. Und es ist Gottes Gnade in Jesus, dass Jesus unser Leben heilt und vollkommen wiederherstellt. Suchst du Ausweg aus Konflikten? Suchst du Heilung für Körper oder Seele? Dann komm mit deinen Sündenlasten zu Jesus. Er ist dein Heiland und Erlöser. Amen. Amen.